HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ja, ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir die rechte Flanke etwas offen gelassen haben. In der Flüchtlingsfrage, in der Sicherheitsfrage.
Satzfreundlich!
Jawohl!
Satzfreundlich, habe ich gesagt!
Jawohl! Bayern!
Das ist ein deutliches Zeichen, das die Wähler da gesetzt haben. Und wir haben verstanden, dass wir die rechte Flanke schließen müssen.
Anschließend ist die bayerische Wahl. Und so wollen wir auch, dass dann die bayerischen Interessen in Berlin rücksichtsvoll behandelt werden.
Wir müssen jetzt diese rechte Flanke schließen, vor allem in den konservativen und liberalen Themen. Und werden das auch in der Union klar machen.
Deshalb möchte ich euch zusagen, dass wir alles tun werden und keinen falschen Kompromiss eingehen werden, damit wir diesen Bayernplan durchsetzen.
Sind wir glaubwürdig? Das ist für 2018, für die nächste Landtagswahl, die jetzt nicht bevorsteht, die für die CSU zentrale Frage.
Wie gern würde Horst Seehofer in diesen Tagen das urbayerische Kompliment hören wollen. A Hund ist er schon, der Seehofer. Und wer hätte diesem Kompliment nicht aus vollem Herzen zugestimmt bis vor ziemlich genau 48 Stunden? Aber seit Sonntag 18 Uhr ist ein solches Kompliment vergiftet. Denn seit dem Ausgang der Bundestagswahl wirkt der CSU-Chef wie ein getroffener Hund, der bellt. Und der vielleicht auch beißen könnte, denn die wenigsten vermuten, dass er noch spielen will. Dafür ist seine Partei doch allzu sehr, auf die Schnauze geflogen. Gerade mal 38,8% der bayerischen Wähler haben der CSU am Sonntag ihre Stimme gegeben. Das ist ihr zweitschlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949. Und das erklärte Ziel, die AfD aus dem Bundestag herauszuhalten, hat die CSU noch klarer verfehlt. Gerade in Bayern, denn dort hat die AfD 12,4% geholt, mehr als in jedem anderen westdeutschen Bundesland. Wenn sie das auch im nächsten Jahr bei der bayerischen Landtagswahl schafft, die AfD, dann wird die CSU ihre absolute Mehrheit in Bayern wohl kaum verteidigen können. Das heißt, für bayerische und für CSU-Verhältnisse geht Seehofers Partei auf dem Zahnfleisch und wird deshalb umso mehr Zähne zeigen. Ihre Flüchtlingsobergrenzen wird sie verteidigen mit Zähnen und Klauen, damit die rechte Flanke der Republik nicht länger der AfD ausgeliefert ist. Mit dieser Botschaft jedenfalls zieht Horst Seehofer bereits durch die Lande, wie wir gerade noch mal gehört haben. Und so wird sich auch Merkels CDU mehr denn je gegen Flankenangriffe aus Bayern wappnen müssen. Denn Weiß-Blau sind zwar keine Landesfarben von Jamaika, aber ohne die CSU würde die gleichnamige Koalition definitiv keine Mehrheit haben im Bundestag. Angstbeißer aus Bayern, die CSU in Panik. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wie schnell ein Hund zum Angstbeißer werden kann, der kurz zuvor noch freundlich mit dem Schwanz gewedelt hat, das mögen Hundebesitzer und Zoologen beurteilen. Von den Wahlkämpfern der CSU jedenfalls wissen wir, dass sie in den letzten Wochen noch eifrig mit Flyern und anderen Wahlkampfinstrumenten gewedelt haben, um auf den Straßen und Marktplätzen Bayerns die altvertraute Duftmarke der CSU zu setzen. Allerdings, der eine oder der andere von ihnen hätte es da vielleicht doch schon in der Nase haben können, dass bei dieser Wahl ein anderer Wind wehen würde. Ein scharfer Wind, der ihnen ins Gesicht bläst und den auch unser Reporter Michael Watzke gespürt hat, als er der CSU beim Wahlkämpfen zugeschaut hat.
Grüß Gott, darf ich einer von der CSU was mitgeben?
Nur ein paar Tage vor der Wahl stand ein stämmiger Mann in Poloshirt mit einer Tüte Gummibärchen auf einem Münchner Wochenmarkt.
Ich heiße Michael Kuffer, kandidiere für den Deutschen Bundestag.
Michael Kuffer ist mittlerweile für die CSU in den Bundestag eingezogen, aber seinen Straßenwahlkampf auf dem Fellerer Platz im wohlhabenden Stadtteil Solln wird er nicht so schnell vergessen. Denn eigentlich war das eine Gmade Wiesen, wie man in Bayern sagt.
Das ist einer der Plätze, wo es für die CSU wahrscheinlich eher ein Heimspiel ist.
Doch dann kamen Menschen auf ihn zu, wie diese ältere, elegant gekleidete Dame.
Grüß Gott, hallo.
Grüß Gott. Ich wohne hier schon circa 50 Jahre in Solln. Und ich muss Ihnen sagen, ich war bisher immer eine treue und brave CSU-Wählerin. Dieses Mal habe ich ganz große Schwierigkeiten. Und nicht nur ich. Was ist mit dieser Obergrenze?
Die Obergrenze bleibt unsere Haltung.
Ja, die Haltung und schon, aber nein, die Durchsetzung.
Es ist doch ein kleinlicher Streit um Worthülsen.
Von wegen. Der Obergrenzenstreit war, das weiß man heute, die zentrale Frage für konservative Wähler in Bayern. Viele wählten die AfD, weil sie Angela Merkel nicht vertrauten und Horst Seehofer nicht zutrauten, sich gegen die Kanzlerin durchzusetzen.
Sie werden gegen die starke Frau Merkel und CDU nicht ankommen. Das
da
kann ich mir
Sie
nicht
aber
vorstellen.
Mal, da übersehen Sie jetzt, was wir in der Legislaturperiode durch diese Auseinandersetzung alles erreicht haben.
Ehrlich gesagt, dem kann ich nicht mehr trauen. Ich habe schon für mich eine Alternative.
Am Ende landete die Alternative für Deutschland bundesweit bei 12,6%. Und in keinem westdeutschen Bundesland war sie so stark wie in Bayern. Keine Prognose hatte das vorhergesagt. Dabei hätte es gereicht, den Wahlkampf der Kanzlerin in Bayern genau zu beobachten, etwa in Oberbayern. Rosenheim bei München. Auf dem Max-Josefs-Platz stehen kurz vor dem Wahlsonntag knapp 1000 Menschen im strömenden Regen.
Meine Damen und Herren, der große Moment ist gekommen. Bitte begrüßen Sie mit uns Angela Merkel.
Die Regie dreht die Musik extra laut auf, um die drei Dutzend Störer zu übertönen, die hinter der Absperrung pfeifen, johlen und AfD-Plakate schwenken. Darunter der Rosenheimer Friedrich Kreuz, der beklagt:
Wenn die CSU diese Politik mitmacht, die CSU ist eine alteingesessene, unter Franz Josef Strauß hätte es alles nicht gegeben. Der hätte die Grenzen dicht gemacht, der hätte die bayerische Bundeswehr hingeschickt, mit Lager errichtet, so wie das auch geplant war. Aus irgendeinem Grund ist es dann umgestoßen worden. Also wie gesagt, da wünscht man sich einen Franz Josef Strauß zurück. Mit der noch da war, haben wir auch gewählt. Aber jetzt kannst du die CSU nicht mehr wählen.
Die CSU ist auf der Bühne durch Ilse Aigner vertreten, die oberbayerische Bezirkschefin. Aigner redet nur kurz und erwähnt einen Vergewaltigungsfall, der Rosenheim drei Tage zuvor erschüttert hatte. Der mutmaßliche Täter, ein Asylbewerber aus Nigeria.
Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, ich möchte das auch deshalb ansprechen, weil es in diesen Tagen in dieser Region einen traurigen Vorfall gegeben hat. Und gerade wir Frauen, wir wollen ein sicheres Land.
Angela Merkel hält ihre Standardrede. Erst nach 15 Minuten geht sie auf das Thema innere Sicherheit und gestiegene Kriminalitätszahlen ein.
Und ich sage Ihnen, das wird uns anspornen, alles, aber auch alles Machbare zu tun, um Menschen das Gefühl und die Realität der Sicherheit zu geben, damit es möglichst gar keine Opfer gibt, meine Damen und Herren.
Überzeugen konnte Angela Merkel viele Zuhörer damit nicht. Sogar Ilse Aigner sagt heute im Nachhinein, der Auftritt der Kanzlerin hat in Rosenheim eher geschadet als genutzt. Die Rentnerin vom Fellerer Platz in München-Solln hatte ihre Wahl da sowieso schon getroffen.
Die CSU wird es nicht mehr werden. 100% nicht für mich.
Und so ist sie es dann auch nur zu 38,8% geworden, die CSU in Bayern. Denn die Rentnerin, die wir gerade im Bericht von Michael Watzke kennengelernt haben, war unter den CSU-Stammwählerinnen und Wählern offenbar nicht allein mit ihrer Enttäuschung über die Partei des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Und das lässt aus Sicht der CSU nichts Gutes hoffen für die bayerische Landtagswahl im nächsten Jahr. Nikolaus Neumeier, Leiter der landespolitischen Redaktion beim Bayerischen Rundfunk in München. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn die Bundestagswahl schief gehe, dann könne man ihn köpfen, soll Horst Seehofer im Februar gesagt haben. Heute gab es schon einige CSU-Landtagsabgeordnete, die zwar nicht gesagt haben Kopf ab, die aber gesagt haben, wir brauchen einen anderen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Muss Seehofer also um seinen Kopf bangen?
Naja, so ganz gefährdet ist der Kopf noch nicht. Man muss ja auch mal hinhören, woher kamen denn diese Stimmen? Die kamen vor allem aus Mittelfranken, aus Oberfranken, von Gegnern Seehofers, einmal weil Seehofer manche auch aus Ämtern entfernt hatte und andere, weil sie einfach Unterstützer von Markus Söder sind, der ja auch aus Mittelfranken kommt. Also ich würde mal unterstellen, da hat Söder in den letzten Tagen viel telefoniert. Er hat das ja öffentlich auch so beschrieben wie an der Basis mal das Ohr haben und rumhören. Und ich glaube, es war auch so die Absicht, mal eine Stimmungsdynamik zu entfalten. Und es haben heute auch hier im Bayerischen Landtag, ich bin hier den ganzen Tag im Bayerischen Landtag, weil hier Abgeordnete auch sind, mit denen wir reden wollen, ja auch gesagt, das ist schon ein bisschen auffällig, er hätte mal ein bisschen in Oberbayern rumtelefonieren sollen, dann hätte es da vielleicht auch manche Stimme gegeben.
War denn der Kurs, den Seehofer zuletzt gesteuert hatte im Wahlkampf, nämlich nach langem Krach einen Schulterschluss mit Angela Merkel zu demonstrieren, ist dieser Kurs denn innerhalb der CSU umstritten gewesen, sodass man jetzt sagen könnte, da hat der Vorsitzende damals seinen Kopf durchgesetzt, ist jetzt damit gescheitert und muss deshalb um seinen Kopf bangen?
Also der Kurs war umstritten, aber einmal war er so umstritten, dass es Gruppierungen gab um Erwin Huber herum, aber auch um den früheren Vorsitzenden Theo Weigel, die gesagt haben, du kannst die Kanzlerin nicht so angehen. Andere wollten noch viel stärker mit der Kanzlerin ins Gericht gehen. Markus Söder zum Beispiel, der hätte einen deutlich härteren Kurs gegen Angela Merkel gefahren. Und ich glaube schon, dass diejenigen recht haben, die sagen, wenn wir einen absoluten Anti-Merkel-Kurs gefahren hätten, dann wären die Einbrüche noch größer gewesen. Was das Problem war, war der Zickzack-Kurs. Man wusste nicht recht, wo will er denn jetzt eigentlich hin? Will er wirklich gegen Merkel vor Gericht ziehen oder nun doch nicht? Was sollen jetzt die Leute eigentlich von ihm halten? Soll man Merkel noch wählen oder nicht? Es war offenbar schon auch so, dass gerade in den Regionen, die viel mit Flüchtlingsankünften zu tun hatten, einfach Angela Merkel nicht mehr wählbar war, also auch am Sonntag nicht mehr wählbar war. Und auch die Frage der Obergrenze hat nicht gezündet. Man hat wohl der CSU nicht abgenommen, dass sie tatsächlich diese Obergrenze umsetzen möchte, weil man ja auch gemerkt hat, der Schmusekurs in den letzten Wochen vor der Wahl, da rückte die Obergrenze immer mehr in den Hintergrund. Und das würde ich zunächst mal als Hauptursachen auch sehen für die Glaubwürdigkeit der CSU, die gelitten hat.
Nun scheint Horst Seehofer ja auf diesen härteren Kurs wieder einschwenken zu wollen. Es sieht so aus, als wolle er den Druck, unter dem er sich offenkundig fühlt, durch das schlechte Abschneiden seiner Partei an die Schwesterpartei CDU weitergeben. Gestern wurde ja zwischenzeitlich kolportiert, dass Seehofer die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag zur Disposition oder zumindest zur Diskussion gestellt habe. Am Ende hat sich der CSU-Vorstand dann doch dafür ausgesprochen, diese Fraktionsgemeinschaft weiter beizubehalten. Und seine Mitglieder, die CSU-Vorstandsmitglieder, haben bestritten, dass das je fraglich gewesen sei. Nach ihren Erkenntnissen, was ist da passiert in der CSU gestern, was die Fraktionsgemeinschaft angeht?
Natürlich war es ein formaler Vorgang, so wie immer zu Anfang der Legislatur es beschlossen werden muss. Aber es war, glaube ich, ganz bewusst eine Drohkulisse Richtung CDU. Nach dem Motto, wir stellen euch keinen Blankoscheck aus. Ihr müsst euch jetzt mal an uns orientieren. Ihr müsst eine inhaltliche Diskussion auch führen. Und ich fand, dass gestern ein Konflikt wieder aufgebrochen ist, den es eigentlich schon seit Jahren gibt. Und zwar die CSU sieht in der CDU den Profil- und programmlosen Kanzlerwahlverein, etwas zugespitzt gesagt. Aber der Vorwurf, der hält sich in der CSU schon sehr lange Richtung CDU, dass man sagt, die sind doch zufrieden, wenn die mit 20% noch die Kanzlerin stellen können. Aber die haben kein Interesse mehr, dass diese Partei CDU in der Bevölkerung breit verankert ist. Und hier prallen tatsächlich auch unterschiedliche Selbstverständnisse einer Partei aufeinander. Die CSU sieht sich als breite, in der Bevölkerung tief verankerte Volkspartei und will auch programmatisch diskutieren. Und das war auch gestern sozusagen die Ankündigung, ja auch, wir wollen zuerst mit der CDU, jetzt kann man sagen Koalitionsverhandlungen führen, aber nein, mit der CDU führen, was macht eigentlich die Union aus? Was ist der Union wichtig? Und wenn man mit gemäßigten CSUlern spricht, dann hört man auch, dass dieser gesellschaftspolitische Kurs in der Union, den die CSU mitgetragen hat, zuletzt zum Beispiel Ehe für alle, viele Anhänger irritiert hat, die einfach das nicht wollen, die zwar akzeptiert haben, so nach dem Motto, na dann macht doch das, wenn das sinnvoll für euch ist, aber das ist nicht unser Weg und da stehen wir nicht dahinter. Und das ist vielleicht auch der Punkt, jetzt wieder zu klären, was ist ein konservatives Profil, denn noch stärker nach rechts rücken wird schwierig werden, auch das sagen CSU-Vorstandsmitglieder, die sagen, was soll denn da an diesem Bayern-Plan, der ein klares Profil beschreibt, denn noch draufgesattelt werden? Da fällt mir nichts ein, hat mir gestern jemand gesagt.
Aber den Bayern-Plan, den müsste Seehofer ja zunächst mal erfolgreich der CDU verkaufen, wenn er eben will, dass sich beide Unionsparteien auf einen Kurs verständigen. Und das sollte ja, denke ich mal, aus seiner Sicht der sein, den er selber verfolgt haben möchte. Wie weit wird Seehofer denn mit einer solchen Marschroute kommen im Gespräch mit der CDU? Wie weit wird er gehen wollen? Denn man muss sich ja eben genauso vorstellen, Angela Merkel muss auch die Grünen und die FDP im Blick haben, die ja im Moment sich als einzige Koalitionspartner rechnerisch und politisch anbieten.
Gut, Seehofer ist natürlich ein erfahrener Fuchs am Verhandlungstisch, der könnte sich vielleicht schon vorstellen, hier und dort der CDU entgegenzukommen. Ich glaube aber, die Linie wird sein, sehr hart zu verhandeln und auch sich festzubeißen an den Kernforderungen, weil das Entscheidende für die CSU ist die Landtagswahl im nächsten Jahr. Bayern ist das Fundament für die CSU. Hieraus schöpft sie das Selbstverständnis, den Nimbus der Partei zu sein, die ganz andere Wahlergebnisse erreicht, die dieses Land in absoluter Mehrheit, in Kontinuität regiert. Und dieser Nimbus darf nicht zerstört werden. Dem ordnet man immer schon alles unter und das wird diesmal sicher passieren. Also ich würde mal wagen zu behaupten, bevor Seehofer einen windigen Kompromiss mit der CDU, aber auch mit Grünen und FDP unterschreibt, lässt er lieber die Koalition platzen.
Und das ist vielleicht dann auch seine Lebensversicherung innerhalb der Partei, weil zurzeit keiner in der CSU ähnlich wie er in der Lage wäre, bei solchen Verhandlungen, schwierigen Verhandlungen mit der CDU so viel herauszuholen, wie er das voraussichtlich könnte?
Das auch. Und natürlich weiß Seehofer, das wäre das Äußerste, ja, zu sagen, ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag und dann gibt's Neuwahlen vielleicht. Ja. Das Zweite ist natürlich ein Markus Söder, der gerne Parteichef und Ministerpräsident sein möchte, der kann momentan kein Interesse haben, an Seehofer Stelle in diese Verhandlungen zu gehen, denn er wird wahrscheinlich einen schlechten Vertrag präsentieren müssen. Manche Stimmen in der CSU sagen irgendwie so, du fährst mit der Obergrenze nach Berlin und kommst mit Cannabis zurück. Das wollen wir nicht. Also da würde Seehofer Söders Karriere schon wieder enden, bevor sie richtig begonnen hat. Also er und vielleicht auch andere, vielleicht auch welche, die Seehofer dann nach vorne schiebt, um möglicherweise eine Ämtertrennung zu organisieren, haben sicher kein Interesse, jetzt beschädigt aus den Koalitionsverhandlungen nach Hause zu kommen, sondern diese Suppe will und wird wahrscheinlich Seehofer auslöffeln. Da gibt es jetzt auch genügend Stimmen, die sagen, das musst du jetzt machen. Und dann hängt es sicher davon ab. Kracht es in Berlin? Schmeißt Seehofer hin, kann es ihn hier durchaus stärken für die Landtagswahl.
Einschätzungen von Nikolaus Neumeier, Leiter der landespolitischen Redaktion beim Bayerischen Rundfunk in München. Vielen Dank. Und was wir zuletzt gerade von Nikolaus Neumeier gehört haben, das könnte darauf hindeuten, dass Horst Seehofer es krachen lassen will in Berlin, wenn Angela Merkel mit ihm sondieren muss. Sondieren, ob die Union sich überhaupt jemals aufmachen kann in Richtung Jamaika. Und was das angeht, ist die Skepsis groß, berichtet aus Berlin Christoph Schelt.
Es ist ein langer Weg nach Jamaika. Eigentlich war das ja allen schon vorher klar, nur hatten viele erwartet, dass es schwierig werden würde zwischen Grünen und Liberalen oder Grünen und CSU. Doch der härteste Brocken für die Kanzlerin, die sich in der Pflicht sieht, eine neue Regierung zusammenzuzimmern, liegt im Moment in der eigenen Schwesterpartei. Die CSU hat in Bayern ein noch schlechteres Ergebnis eingefahren als die CDU im Bund. Unter 40% gefallen, für die CSU ein Desaster. Es rumort in der Partei.
Nach so einem Debakel eines Wahlergebnisses, das ist das zweitschlechteste seit 1949 für die CSU, das zweite Mal in Folge nach der Europawahl ein solches Ergebnis, das eine tiefgreifende Veränderung der Parteienlandschaft auch und vor allem in Bayern bringt, ist es doch selbstverständlich, dass an der Basis es rumort.
Mit Rumoren meint Bayerns Finanzminister Markus Söder Rücktrittsforderungen in Richtung Parteichef Horst Seehofer. Sie kommen heute aus der Bayerischen Landtagsfraktion. Seehofer wiegelt ab.
Wir haben ihn 7 oder 8 Wochen einen Parteitag, das ist ein Wahlparteitag, das heißt, der gesamte Vorstand wird neu gewählt und das ist der richtige Ort, solche Debatten dort zu führen.
Der angezählte Parteichef schaltet auf Attacke Richtung CDU, ließ als kleines Machtspiel gestern schon mal den Parteivorstand darüber abstimmen, ob die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag denn auch wirklich beibehalten werden soll. Sie soll, war das Ergebnis. Und heute legt der frisch gebackene Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach.
Mit der Kraft, die wir haben, und die ist übrigens gegenüber der CDU ja auch dadurch gestiegen, dass eine Regierung ohne die CSU-Landesgruppe nicht möglich wäre.
Der bayerische Löwe brüllt. Soweit so normal. In der Vergangenheit ist auch Horst Seehofer nach solchen Aktionen schon öfter als Bettvorleger gelandet. Doch diesmal ist etwas anders. Der Löwe ist verletzt und brüllt deshalb umso lauter. Er kämpft um seine Existenz und die heißt absolute Mehrheit in Bayern. Die ist für Seehofer und seine CSU nämlich in Gefahr, bei der Landtagswahl schon im nächsten Jahr. Aus der absoluten Mehrheit daheim speist die Regionalpartei ihre wichtige Position in Berlin. Und so fordert der neue Landesgruppenchef und noch Verkehrsminister Dobrindt Kurskorrekturen nach rechts.
Wir haben den Auftrag, dass wir das gesamte politische Meinungsspektrum von Mitte bis zur demokratischen Rechten abbilden.
Dobrindts-Chef Horst Seehofer muss Ergebnisse mit nach Bayern bringen, auch um die eigene Basis zufriedenzustellen. Denn über einen möglichen Jamaika-Koalitionsvertrag sollen die Mitglieder entscheiden, kündigt Seehofer heute an. Und setzt so die Hürde für Kompromisse hoch.
Wir werden keine schrägen Kompromisse machen. Das können wir uns nicht erlauben in Bayern. So kriege ich, wenn ich den Parteitag beteilige, das sage ich ja nicht umsonst, am Schluss kriege ich für bestimmte Dinge keine einzige Stimme.
Mit bestimmten Dingen meint Seehofer zum Beispiel einen Verzicht auf die Obergrenze. Ein angeschlagener Löwe kann ungeahnte Kräfte entwickeln, aber er ist auch unberechenbar. Und das könnte gefährlich werden. Für die Jamaika-Verhandler, zuerst aber für die Kanzlerin.
Das berichtet unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Christoph Schelt. Angstbeißer aus Bayern, die CSU in Panik, der Tag in HR2 Kultur. Besinnen wir uns doch an dieser Stelle mal auf das, was auch der CSU gut tun könnte und was doch in ihrer Heimat zum Greifen nahe scheint. Besinnen wir uns auf die Schönheit der Bayerischen Alpen, so wie sie uns schon seit Generationen der Volksschriftsteller Ludwig Ganghofer in seinen Romanen schildert. Einer von ihnen heißt Auf der Wallfahrt.
Fernes Stimmengewirr und dumpfes Lärmen schreckten sie aus ihren Sinnen auf. Das Ziel ihrer Wallfahrt, die Einöd, war erreicht. Jähe Röte huschte über Claras Wangen und ein heftiges Zittern befiel ihren Körper, während sie mit brennenden Augen niederschaute in das schmale Tal, darin inmitten des dichten Waldes nur drei Gebäude sich erhoben. Die kleine Kirche mit der von Büschen und Bäumen besetzten Umfriedung, der Kaplanhof und das Wirtshaus. Als der Leubacher den ebenen Waldgrund betrat, sah er überall Gruppen von Burschen und Weibsleuten, die mit vollen Krügen und Tellern lachend und schwatzend unter den Bäumen lagen. Die Menschen, die ihm begegneten, wichen scheu zur Seite und betrachteten halb neugierig, halb teilnahmsvoll den Alten und seine schwankende Last. So erreichte der Leubacher den offenen Platz. Vor einer Steinbank, die in die Kirchenmauer eingelassen und von dichtem Buschwerk fast ganz umzogen war, stellte er die Kraxe zu Boden. Tief atmete er auf, reckte die Arme, drehte die Schultern und fragte in zärtlicher Besorgnis: »Wie ist dir denn?« In wortloser Bewegung ergriff und drückte Clara seine zitternden Hände. »Sorg dich nicht, Schatzel. Anna, muss dich nicht sorgen«, stammelte er, wobei ihm der Schweiß in dicken Tropfen über die vor Erschöpfung blassen Wangen rann. »Wirst es schon sehen, ich hab den Glauben zu der heiligen Mutter, die wird schon wissen, wie's alles recht macht.«
Na, das würde Horst Seehofer natürlich niemals über Angela Merkel sagen, aber wenn er demnächst wieder in den Clinch mit ihr geht, um das rechte der Profil der Union bis zur äußersten Obergrenze zu schärfen, dann könnte ihm schon der Schweiß in dicken Tropfen über die vor Erschöpfung blassen Wangen rinnen, wie es Ludwig Ganghofer beschreibt in seinem Roman Auf der Wallfahrt. Seehofers Wallfahrt hin zu einer Flüchtlingsobergrenze hatte ja zuletzt durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit der Echternacher Springprozession, genauer gesagt mit dem Echternacher Pilgerschritt. Zwei Schritte vor, einer zurück. Tanja Oppelt zeichnet uns das noch einmal nach.
Ja, ich grüße Sie.
Engagement für Flüchtlinge.
Oktober 2015. Bei einer Regierungserklärung spricht Seehofer zum ersten Mal von einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen und malt ein düsteres Bild.
Ohne Begrenzung der Zuwanderung werden wir als staatliche Gemeinschaft in Deutschland und Europa grandios scheitern.
Januar 2016. Bei der CSU-Klausur in Wildbad Kreuth gibt Seehofer den Wählern ein Versprechen.
Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, wir als Freistaat Bayern und die CSU werden nicht nur jetzt in Kreuth, sondern in all den nächsten Wochen und Monaten massiv für die Begrenzung der Zuwanderung eintreten.
Dezember 2016. In der Sendung Farbe bekennen in der ARD legt sich Seehofer noch einmal fest.
Wir werden zu einer Begrenzung, auch zu einer Obergrenze kommen. Und wir garantieren der Bevölkerung für den Fall, dass wir uns an einer Regierung beteiligen können, dass wir dafür sorgen, dass dies in die Regierungspolitik Einzug hält für die nächste Legislatur.
Der Moderator hakt nach. Habe er das richtig verstanden? Seehofer werde den Koalitionsvertrag ohne Obergrenze nicht unterschreiben und in die Opposition gehen?
Sie haben das gut verstanden, ja. Wir geben die Garantie der Bevölkerung, dass in die Bundesrepublik Deutschland jährlich etwa 200.000 Menschen kommen können, als Bürgerrechtsflüchtlinge, als Asylbewerber, weil wir nur bei dieser Größenordnung die Aufgaben, von denen ich gerade sprach, schaffen werden.
Die Drohung, Koalitionsverhandlungen wegen des Begriffs Obergrenze platzen zu lassen, ist in der Welt. Aber Bundeskanzlerin Merkel lässt sich davon nicht beeindrucken. Immer wieder betont sie, eine starre Obergrenze werde es mit ihr nicht geben. Seehofer wiederholt seine Ankündigung, notfalls in die Opposition gehen zu wollen, nicht mehr. Anfang Juli 2017. Ins Wahlprogramm der Union schafft es die Obergrenze erwartungsgemäß nicht. Die Flüchtlingszahlen sind inzwischen deutlich gesunken.
Wir haben im Moment eine sehr wirksame Begrenzung der Zuwanderung. Und die CSU wird ihre Obergrenze in ihrem Bayernplan schreiben.
Der Bayernplan, eine Art bayerische Ergänzung des Unionswahlprogramms. Dort hält die CSU auch Forderungen fest, mit denen sie sich nicht durchsetzen konnte. Bei der Vorstellung des Bayernplans sagt CSU-Generalsekretär Scheuer:
Die CSU wird bei klaren Botschaften Obergrenze bleiben und das auch zur Grundlage der Koalitionsverhandlungen machen und garantiert in den Koalitionsvertrag bringen wollen.
Das ARD-Sommerinterview 2017. Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen, falls die klare Botschaft Obergrenze nicht im Koalitionsvertrag stünde, vermeidet Seehofer eine klare Aussage.
Nein, nein, so einfach ist Politik nicht. Die Situation hat sich verändert. Der Kurs in Berlin hat sich verändert. Wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Zitat gebraucht habe.
Inhaltlich will Seehofer aber seiner Linie treu bleiben. Fühlt sich missverstanden, als Journalisten schreiben, er rücke von der Obergrenze ab. Übrig bleibt letztendlich ein Satz, den Seehofer bei der Vorstellung des Bayernplans sagte.
Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU.
Damit ist alles gesagt und nichts versprochen.
Tanja Oppelt über den CSU-Chef und die Obergrenze. Und über beides habe ich gesprochen mit dem gebürtigen Münchner Christian Springer. Er ist Kabarettist und Autor. Er ist von den Grünen im Februar als Wahlmann in die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten geschickt worden, gehört selbst aber keiner Partei an. Außerdem ist er Gründer des Vereins Orienthelfer, der im Libanon und Jordanien Flüchtlinge unterstützt. Engagement für Flüchtlinge und Liebe zum Kabarett, Herr Springer, würden Sie sagen, dass diese zwei Leidenschaften Sie in eine natürliche Opposition zur CSU bringen?
Ja, ich grüße Sie. Da werden Sie jetzt staunen, denn eines meiner tollsten Projekte, nämlich ein Ausbildungshaus für syrische Handwerker auf libanesischem Boden in Sichtweite der syrischen Grenze, das unterstützt der Freistaat Bayern. Und da habe ich damals vor eineinhalb Jahren selber gestutzt, als die Bayerische Staatskanzlei, die ja durchaus Angriffspunkt für meine Kabarettistenarbeit ist, sich entschlossen hat, mich vor Ort zu unterstützen. Das ist die gemeinsame Fluchtursachenbekämpfung.
Ja, ja, und die würde ja dann auch dafür sorgen, dass Flüchtlinge nicht über eine bestimmte Obergrenze hinweg nach Deutschland kommen. Das ist vielleicht der Hintergedanke, den die bayerische Staatsregierung dabei hat. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Wir haben ja gerade in mehreren Originaltönen gehört, wie oft Horst Seehofer und andere CSU-Granden, Zitat, der Bevölkerung garantiert haben, dass die Obergrenze in den nächsten Koalitionsvertrag kommt, sofern die CSU in die Lage kommt, einen solchen zu unterschreiben. Können Sie sich noch erinnern, Herr Springer, was Sie gedacht haben, als die CSU dann im Bundestagswahlkampf diese Flüchtlingsobergrenze in den sogenannten Bayernplan gepackt, sie dort sozusagen geparkt hat? Hätten Sie Horst Seehofer damals schon sagen können, das geht nicht gut für die CSU?
Ich habe daran nie geglaubt, dass das funktionieren wird. Dieses starre Festhalten an einer Zahl, wo es um Flüchtlinge geht, das ist einfach Käse. Ebenso wie jetzt diese Wahlanalyse, dass man in Bayern als CSU wieder nach rechts driften muss, um irgendwelche Lücken rechts zu füllen. Ich sage immer, wenn man die Geisterfahrer in Deutschland abschaffen will, dann darf man nicht selber auf die falsche Spur wechseln. Und das ist jetzt mit der CSU passiert. Und sie haben eine unglaubliche Glaubwürdigkeit komplett verloren in Bayern. Und wenn mir jemand, gerade als Kabarettist, vor 10 Jahren gesagt hätte, die CSU rutscht unter 40%, es wären von Freilassing bis Aschaffenburg die Kacken geknallt, man hätte Feuerwerke gemacht, es hätte sich die ganze Nicht-CSU-Fraktion Bayerns gefreut. Und jetzt sitzt man vor einem Scherbenhaufen.
Und das gilt dann auch für die Nicht-CSU-Fraktion, die ja bisher ziemlich übersichtlich gewesen ist in Bayern, dass die jetzt auch entsetzt ist darüber, dass die CSU so schlecht abgeschnitten hat. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Es ist nicht nur das schlechte Abschneiden der CSU, es ist die Perspektivlosigkeit des Wählers. Die SPD ist in ein unglaubliches Loch abgesackt. In Rosenheim zum Beispiel, weiß Gott, keine kleine Stadt in Bayern, hat die AfD die SPD überholt. Andererseits, ich lebe in München und das ist eine Stadt, die zu einem Drittel aus Menschen besteht, die nicht in Bayern und nicht in Deutschland geboren sind. Das ist eine Migrationsstadt und man merkt das nicht. Es ist friedlich und bei uns hat die AfD 8% gewonnen. Das ist zwar sehr, sehr viel, meines Erachtens immer noch, aber ist weit unter dem, was der Bundesdurchschnitt dann ergeben hat. Also es ist nicht so, dass man eine rechte Politik betreiben muss, um die AfD klein zu halten. Mit einem SPD-Oberbürgermeister und einem guten Stadtgefüge geht das nämlich auch.
Aus der Münchner CSU haben wir gehört, kommen durchaus kritische Stimmen, weil München offensichtlich eher Seehofer kritisch und Söder freundlich ist, also eher dem Aspiranten auf die Nachfolge Seehofers zugeneigt. Da hört man zum Beispiel Sätze wie, jetzt diskutieren wir hier, ob die Kanzlerin oder der Ministerpräsident abgestraft werden muss für das Wahlergebnis. Und ein anderer, ein Landtagsabgeordneter der CSU aus München sagt, wir haben nie verstanden, warum Horst Seehofer so umgeschwenkt ist bei der Kritik an Merkel. Das wird Konsequenzen für ihn haben. Wie sehr muss Seehofer München fürchten aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, Horst Seehofer ist in diesem Augenblick schon weg. Wir wissen es bloß noch nicht. Das ist ein bisschen die UdSSR-Variante, wo mancher Präsident schon verstorben war und wir haben es dann ein halbes Jahr später erst erfahren. Ich wünsche ihm noch ein gesundes und langes Leben. Aber politisch war es das. Die meisten Schreie kommen natürlich aus der Fankurve von Söder. Und Söder wünscht sich hier in Bayern auch niemand, auch viele CSUler nicht. Aber so wie das jetzt war und wie das jetzt analysiert wird, ist das alles nicht zu halten.
Nun haben wir aber eben in der Analyse des unseres landespolitischen Korrespondenten in Bayern, Nikolaus Neumeier, gehört, dass Seehofer eine bestimmte Lebensversicherung noch hat, dass er es nämlich ist, der die Verhandlungen mit der CDU führen soll und nach Ansicht der meisten CSUler auch am besten führen kann und dass Söder viel zu vorsichtig ist, um sich da jetzt schon zu exponieren. Das heißt also, Seehofer ist eigentlich noch nicht weg. Können Sie diesem Argument auch was abgewinnen?
Der Söder ist ja ein schlauer Kerl, aber das Schlimmste, was ich heute eigentlich gehört habe und das Gefährlichste, der Alexander Dobrindt, in Bayern nennt man ihn ganz gern den Mautesel, der ist zum Chef der Landesgruppe in Berlin gewählt worden, von der CSU natürlich. Und der hat gesagt, bezüglich Horst Seehofer, nein, nein, es gibt keine Personaldebatte. Und dieser Satz ist brandgefährlich. Wir kennen das aus dem Fußball, wenn nach 7 Niederlagen der Präsident sagt, nein, nein, wir halten an dem Trainer fest, dann ist er ganz sicher morgen weg. Und so ist es mit Horst Seehofer auch.
Er wird sicherlich bemüht sein, das abzuwenden und er scheint das auf dem Wege tun zu wollen, dass er einen härteren Kurs fährt, dass er eben, wie wir schon einige Male erwähnt haben, diese rechte Flanke abdecken will, dass er die CDU dazu bringen will, erstmal sich mit ihm zu einigen, bevor es dann Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen zu einer etwaigen Jamaika-Koalition gibt. Sie haben einen Brief an ihn geschrieben, ein Buch mit dem Titel Landesvater Cool Down. Wäre das in dieser Situation auch Ihr Rat an ihn oder gerade nicht?
Ich glaube ja, Landesvater Cool Down, das rufe ich ihm gerne zu, aber da gehört jetzt schon ein Tiefkühltruhe her. Das muss schon eine ganz, ganz große Kühlung sein. Und es ist wirklich schlimm, wie das analysiert wird, dass sie jetzt wieder nach diesem Einbruch mit der Obergrenze daherkommen. Das heißt, es geht wieder an den Belangen der normalen Menschen vorbei, die diskutieren wollen über die Kindergartenplätze, über die explodierenden Mieten hier in den bayerischen Metropolen, über die Altersarmut. Und was macht die CSU? Sie bringt wieder die Obergrenze. Und das ist wirklich eine politische Katastrophe und eine Katastrophe für all die armen Menschen, die in diesem Land leben. Aber ich möchte jetzt noch, weil ich ja quasi mit dem bayerischen Ausland telefoniere, am Schluss noch eine Warnung an Sie aussprechen. Wenn Sie ein leichtes Erdbeben in Hessen spüren, haben Sie keine Angst, es ist kein Erdbeben. Das ist der Franz Josef Strauß, der rotiert im Grab.
Christian Springer, Kabarettist, Autor und Flüchtlingshelfer, gebürtig aus und wohnhaft in München. Vielen Dank. Und auf Franz Josef Strauß werden wir in der Tat auch noch zu sprechen kommen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Angstbeißer aus Bayern, die CSU in Panik. Als nächstes steht nun Der nette Kerl auf dem Programm. Damit ist weder Franz Josef Strauß noch Horst Seehofer gemeint, sondern der gleichnamige Roman von Ludwig Ganghofer, dem bayerischen Volksschriftsteller aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und in der Passage, die wir jetzt aus diesem Roman Der nette Kerl hören, geht es doch tatsächlich um die Suche nach Personal.
Ich hatte eine Jagd im Wiener Wald gepachtet und wollte noch einen zweiten Jäger für den Jagdschutz nehmen. In einer forstlichen Wochenzeitung schrieb ich diese Stelle aus. Was denn die nächsten 14 Tage brachten, das war eine schreckliche Sache. Jeder Tag produzierte ein Dutzend Anwärter. Und immer nur mit Aufwand eines gereizten Scharfsinnes gelang es mir, diese muffig gekleideten, nach Bier, schlechten Regiezigarren, saurem Wein, Dreikönigstabak und Schnaps duftenden Kerle wieder zur Wohnung hinauszubringen. Schließlich wurde mir die Sache zu bunt und ich gab unserer Köchin den strengen Auftrag, keinen stellensuchenden Jäger mehr vorzulassen. Das befolgte sie getreulich. Eines Morgens aber kam sie lachend und ein bisschen verlegen zu mir. »Herr Doktor, ich glaub, jetzt waren's mir Schimpfen, aber da steht jetzt einer draußen. Ah, so ein netter Kerl ist er und schaut anders aus wie die anderen.« Er kam und wirklich, wie das lachende Leben, stand er auf der Schwelle meiner Stube. Ein 25-Jähriger, anständig gekleidet, nicht jägermäßig, sondern städtisch, mit Röhrenstiefeln, die spiegelblank gewichst waren. Er hieß Josef Aust, wäre Soldat gewesen, dann Jagdeleve auf einem herrschaftlichen Gut. »Warum sind Sie denn auf dem schönen Gut nicht in Stellung geblieben?« »Verzeihung, die zwei Jägerposten waren schon besetzt und ich war doch nur als Lehrling da.« Er sprach fast reines Hochdeutsch. »Ich möchte was lernen, möchte gern vorwärts kommen«,
sagt der nette Kerl im gleichnamigen Roman von Ludwig Ganghofer. Vorwärts kommen möchte auch Horst Seehofer, nachdem seine CSU gerade das schlechteste Wahlergebnis verkraften muss, das sich je bei einer Bundestagswahl erzielt hat. Und das seiner Meinung nach nur, weil die CSU ihre rechte Flanke nicht besetzt hat. Und weil dieses Wort von der rechten Flanke nun seit Sonntagabend nicht nur durch die CSU, sondern auch durch die ganze Republik geistert, wollen wir jetzt erstmal wissen, was eigentlich eine Flanke ist. Der Kollege Thorsten Schweinhardt erklärt und demonstriert es uns.
Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauchnabel. Wenn Sie diese Hand jetzt noch ein Stück zur Seite verschieben, liegt sie genau auf Ihrer Flanke. In der Regel wird sie sich weich anfühlen, denn dort gibt es nur Haut- und Bauchmuskeln und keine harten Knochen. Nicht nur bei uns Menschen sind die Flanken besonders empfindlich. Auch dem Pferd drückt der Reiter die Sporen in die Flanken und meint damit die weiche Seite des Pferdeleibs. Es gibt aber auch harte Flanken. Gebirgsflanken zum Beispiel. Steilhänge an Bergen sind Herausforderung und Gefahr für jeden Bergsteiger. Wie schnell kann eine Lawine oder ein ganzer Bergrutsch alles mit sich reißen? Und bei einer solchen Rutschpartie landet man selten weich. Die eigene Flanke muss man schützen. Das wusste jeder Feldherr von Cäsar bis Napoleon. Die Flanken, also die Außenseiten einer Armee, sind besonders verwundbar, denn die meisten Waffen wirken nur nach vorn, nicht aber zur Seite hin. Ein erfolgreicher Angriff auf die gegnerische Flanke und schon ist die Schlacht entschieden. Da gilt es, die eigene Flanke rechtzeitig zu decken, durch Anschluss an natürliche Hindernisse wie Berge oder Sümpfe zum Beispiel. Auch im Fußball kann eine Flanke im richtigen Moment alles verändern. Dort meint man mit Flanke einen hohen Ball, der von der Seite in die Mitte gespielt wird, nach Möglichkeit direkt aufs Tor. Erinnert die Flugbahn des Leders dabei an die Form einer bestimmten Südfrucht, so spricht man übrigens von einer Bananenflanke. Wir sind also auf allen Seiten von Flanken umgeben, auch ohne Sitz im Bundestag. War's das mit der Flanke? Kein Gedanke. Die Flanke ist auch eine Eröffnung im Schach, ein Symbol in der Wappenkunde, ein abschließender seitlicher Absprung beim Geräteturnen und eine Voltigierübung. Irgendwas zwischen einem Hand- und einem Schulterstand auf dem Pferderücken. Warum und wie die CSU ausgerechnet ihre rechte Flanke schützen will, bleibt abzuwarten. Aber eines interessiert mich doch. Haben die Christlich-Sozialen eigentlich auch eine Flankendrüse? Eine solche besitzt jedenfalls der gemeine Goldhamster. Diese Drüse sitzt, erraten, in der weichen Seite des Tieres und produziert Pheromone, Botenstoffe, die unmissverständlich signalisieren: Komm her, Hamster meines Herzens, und kraul mir die Flanke.
Aber solche Töne wären dann doch eher ungewohnt aus den Reihen der CSU. Professor Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Franz Josef Strauß, den der Kabarettist Christian Springer in diesen Tagen im Grabe rotieren hört, wie er uns vorhin gesagt hat. Franz Josef Strauß wird gerne zitiert mit dem Satz: Rechts von mir ist nur noch die Wand. Da hätten wir das, was Thorsten Schweinhardt gerade als Anschluss an natürliche Hindernisse bezeichnet hat. Heute allerdings sehen auch viele bisherige Stammwähler der CSU nicht nur die Wand rechts von ihr. Wie konnte das der CSU passieren?
Das ist ist genau das Problem gewesen, dass die CDU und die CSU dann im Gefolge in dem Wahlkampf die rechte Flanke eben nicht ausreichend gedeckt haben. Herr Springer liegt empirisch vollkommen falsch. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Januar 2016, wo auch der Höhepunkt der Streit zwischen CDU und CSU war und die CSU sehr deutlich eine andere Position vertreten hat, da war die CSU in den Umfragen bei 47% und die AfD bei 8%. Das heißt also, es ist genau umgekehrt. Ich denke, die anfängliche Strategie Seehofers war in Bayern sehr erfolgreich bei den Bayern. Und als er dann eingeschwenkt ist, was bundespolitisch vollkommen richtig war, man hätte ja keinen Wahlkampf CSU gegen CDU machen können, ist in Bayern dann aber bei vielen Wählern dann eben falsch aufgestoßen.
Das heißt, die CSU steht im Grunde, wie man das immer etwas pathetisch sagt, aber in diesem Fall vielleicht tatsächlich sagen müsste, an einem Scheideweg. Sie muss sich entscheiden, will sie in Bayern erfolgreich sein bei ihren Stammwählern oder will sie weiterhin bundespolitisch Seite an Seite mit der CDU marschieren?
Ja, um das zu verhindern, dass sie da an einem Scheideweg steht, ist ja gerade die Rede jetzt davon, dass die CSU, die CDU dazu bringen will, diese rechte Flanke zu schließen. Und das ist ja das Wesentliche, was jetzt vor den Verhandlungen mit den anderen Parteien, mit Jamaika, also den Grünen und der FDP, zunächst zwischen den beiden Schwesterparteien geklärt werden muss, inwieweit man da die härtere Linie der CSU, die sie jetzt fordert, von der CDU auch wirklich gutiert. Das sieht ja momentan noch nicht so aus.
Ja, wie würden Sie das denn einschätzen, diesen Prozess, der da jetzt in Gang kommen muss, diese ersten Sondierungsgespräche, die es geben muss zwischen der CSU und der CDU? Wer wird da am Ende einknicken, so wie Sie die beiden Schwestern kennen?
Ja, ich bin da eher der Auffassung, dass da zwei Züge aufeinander zurasen werden, denn Frau Merkel hat ja in der Zentralforderung der Obergrenze bisher keinerlei Kompromiss Bereitschaft erkennbar lassen. Und Herr Seehofer schien zunächst zum Kompromiss bereit zu sein, wie man das vor den Wahlen so hörte. Jetzt schlägt er wieder härtere Töne an und ich bin wirklich mal gespannt, wie man das zwischen den beiden Schwesterparteien lösen will. Ich glaube, dass es mindestens ebenso schwierig ist, wie dann mit den Grünen oder mit der FDP zusammenzukommen.
Vielleicht ist ja hilfreich, dass diese Formulierung, die Flanke auf der rechten Seite schließen, erstmal inhaltlich einigermaßen beliebig daherkommt, dass man dann in der Tat sagen müsste, was meint man denn konkret damit? Halten Sie es für möglich, dass da die beiden Schwestern auf Inhalte verfallen, auf die sie sich einigen können, die vielleicht tatsächlich dazu taugen, die rechte Flanke zu schließen, ohne dass sich da eine von beiden allzu sehr verbiegen müsste? Oder ist das die Quadratur des Kreises, was ich hier gerade beschreibe?
Ja, das ist schon ziemlich schwierig. Ja. Die beiden hätten, also Seehofer und Merkel hätten das mit der Obergrenze nicht so hochziehen dürfen. Denn jetzt, wenn man sich jetzt einigt, dann wird es schlicht und einfach dazu führen müssen, dass einer der beiden in der Öffentlichkeit dargestellt wird, als ist er eingeknickt. Das ist doch ganz klar. Man hätte das anders lösen müssen. Es waren ja auch die Vorschläge da. Eine atmende Obergrenze oder lassen das vom Bundestag immer wieder neu beschließen und so weiter. Das hätte man alles machen können. Wenn man es jetzt wieder so hochzieht, an diesem Wort festmacht, dann wird es natürlich ganz schwierig. Insgesamt kann ich mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel verstärkte Bemühungen zur Abschiebung von Leuten, die deren Asylantrag abgelehnt ist und die alle Rechtsmittel bestritten haben und deswegen eigentlich nicht im Land bleiben dürfen. Und diese ganzen Dinge, die sind ja eigentlich nicht wirklich kontrovers zwischen den beiden. Und
würden aber dann umso kontroverser sein, wenn es dann darum ginge, danach FDP und Grüne in eine Koalition zu holen. Was halten Sie denn für wahrscheinlicher?
Da haben Sie vollkommen recht, das ist genau das Problem. Denn wenn man sich jetzt einigen würde innerhalb der Union, dann zumindest nicht auf eine weichere Linie in der Flüchtlingspolitik, sondern eher auf eine etwas härtere. Und dann hat man natürlich noch größere Schwierigkeiten, die Grünen mit ins Boot zu holen. Und auch die FDP hat ja ein bisschen andere Vorstellungen. Und das betrifft ja nicht nur die Flüchtlingspolitik, das sind ja 7, 8 andere wichtige Politikbereiche, wo die 4 Parteien weit auseinander liegen.
Das heißt also, die CSU könnte am Ende, wenn sie den Kurs weiterverfolgt, den sie jetzt zu ihrer eigenen Rettung in Bayern offenbar für nötig hält, könnte dann am Ende die Jamaika-Koalition verhindern, bevor man überhaupt Sondierungsgespräche darüber geführt hat mit den beiden Partnern.
Das ist eine Möglichkeit, die man nicht ganz ausschließen kann, ja.
Welche andere Möglichkeit sehen Sie denn noch?
Naja, also ich vermute, dass man sich letztendlich auf irgendeine Form von Kompromiss einigen wird, denn beide können sich das eigentlich nicht leisten, jetzt zu sagen, an uns scheitert eine Regierungsbildung. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das glaube ich nicht, dass es passiert. Aber es wird extrem schwierig sein und einer der beiden wird federn lassen müssen. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, dass diese dann etwas härtere, zumindest nicht weichere Linie mit den anderen beiden verhandelt wird. Und da sehe ich Riesenprobleme.
Professor Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Angstbeißer aus Bayern, die CSU in Panik, haben wir diesen Tag genannt. Und noch einmal blättern wir jetzt in einem Roman des bayerischen Volksschriftstellers Ludwig Ganghofer. Denn was der Ganghofer Ludwig uns in seinem Roman Der Ochsenkrieg von einem Reiter in Gefahr erzählt, das taugt vielleicht auch als Rat für den Seehofer Horst.
Umkehren? Der Reiter schüttelte den Kopf. Er guckte über die unruhig bewegten Ohren des Pferdes hinüber. Da vorne war der Boden nicht besser als da hinten. Aber nur 40, 50 feste Sprünge müsste der Pongauer machen, dann wäre der gute grüne Almboden da. Und wie zum Hohn für den ratlosen Reiter schritt da drüben das Weidevieh gemütlich umher. Junge, blökende Kalben, Kühe mit schwer schlenkernden Eutern, mächtige Ochsen mit blechig rasselnden Glocken. Der Reiter machte einen gütlichen Versuch, das Pferd in Gang zu bringen. Doch der Pongauer zitterte und wollte die tragende Insel, die er nach seinem grauenvollen Einsinken gefunden hatte, nicht verlassen. Sie war so klein, dass der Gaul keinen Schritt nach vorne oder rückwärts machen konnte, ohne in dieses linde Grau zu treten, das keinen Boden hatte. »Morle«, sagte der Reiter, während er das Pferd an der dicken Mähne zauste, »da wird nichts helfen. Hinüber müssen wir.« Oder im Dreck das jüngste Gericht erwarten.
Das jüngste Gericht, von dem Ludwig Ganghofer da spricht in seinem Roman Der Ochsenkrieg, ist für die CSU noch nicht vorbei. Denn das jüngste Gericht ist mitnichten die Bundestagswahl von vorgestern, sondern die bayerische Landtagswahl im kommenden Jahr. Und so könnte man vielleicht sagen, dass die CSU sich seit ihrem miserablen Abschneiden bei der Bundestagswahl im Fegefeuer befindet. Und dass es auch an ihr liegt, ob sie aus diesem Fegefeuer in die Hölle oder doch wieder in den weiß-blauen Himmel kommt. Martin Wanninger, stellvertretender Chefredakteur der Passauer Neuen Presse. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glaub.
Bei Ihnen in Niederbayern, in der Grenzregion zu Österreich und auch in der Grenzregion zu Tschechien übrigens, hat die AfD in vielen Wahlkreisen deutlich mehr als 20% bekommen. Zu Lasten der CSU. Haben Sie das kommen sehen als Beobachter der Region?
Um ehrlich zu sein, wir haben kommen sehen, dass die AfD wahrscheinlich gut abschneiden wird, so wie es die meisten Beobachter gesehen haben, aber dass sie so gut abschneiden wird und dass sie vor allem in einigen Regionen gut abschneidet, von denen man das eigentlich nicht erwartet, weil es dort wirtschaftlich und strukturell gut läuft, das war in der Dimension nicht absehbar für uns.
Es läuft wirtschaftlich gut, sagen Sie. Das heißt, Seehofers Strategie, der ja gerne die kleinen Leute in den Blick nimmt, die ist in diesem Fall bei den bayerischen Wählern genauso vorbeigegangen, ja, wie das die Strategie von Martin Schulz auf Bundesebene für die SPD gewesen ist?
Ja, ganz offensichtlich. Also da, glaube ich, gilt der Spruch irgendwie, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Offensichtlich hat die Leute einfach mehr bewegt als nur die Frage, geht es mir im Moment gut oder nicht. Wobei man dann natürlich auch wieder Abstriche machen muss. Also die Regionen, um die es geht, die haben natürlich ihre spezifischen Probleme. Aber letztendlich gilt, jetzt in Niederbayern beispielsweise gibt es Vollbeschäftigung. Warum also eigentlich jemanden abstrafen?
Was hat denn die CSU aus Ihrer Sicht falsch gemacht? Sie haben die Wahlkämpfer ja beobachten können in der Region.
Ich glaube, dass sie zu selbstsicher war letztendlich. Die CSU hat mehr noch als die CDU den Fehler gemacht, in dem Glauben, sie habe ja gegen die Flüchtlingspolitik opponiert, war sie sozusagen relativ sicher, auch diejenigen auf ihrer Seite zu haben, die diese Flüchtlingspolitik kritisch sehen und haben damit gerechnet. Also diese Stimmen werden wir sicher haben und so war es eben dann nicht, weil wahrscheinlich dann hier auch der Spruch gegolten hat, ja, dann wählen wir halt doch das Original oder wir wollen zumindest der CSU zeigen, also ein Weiter-so akzeptieren wir nicht. Also ich denke, es war in erster Linie eine Protestwahl.
Ein Bekannter von mir, der schon vor Jahrzehnten nach Bayern gezogen ist, als Zugereister aus Nordrhein-Westfalen, hat früher immer gesagt, ganz viele Bayern schimpfen wie die Rohrspatzen auf die CSU. Aber wenn man sie dann fragt, ja, wählt ihr sie denn trotzdem? Dann sagen sie, ja klar, die anderen kann man ja nicht wählen. Ist die bayerische CSU jetzt an einen Punkt angelangt, wo dieser Satz nicht mehr gilt, dass wir also nicht nur eine Momentaufnahme vor uns haben bei diesem Wahlergebnis, sondern vielleicht, ja, klingt auch wieder so pathetisch, ein Paradigmenwechsel, was die Macht der CSU, die Verwurzelung der CSU in Bayern angeht?
Also da wäre ich noch vorsichtig. Also es ist, natürlich muss ich das als Bayer sagen, nicht so, dass der CSU immer blind gefolgt wurde. Das war in der Vergangenheit nicht so und wird auch in Zukunft nicht so sein. Ich sehe aber jetzt, oder würde nicht vorzeitig sagen, da hat es ein Abwenden von der CSU gegeben, also ein strukturelles Abwenden. Und da löst man sich jetzt völlig sozusagen von der CSU als Volkspartei. Ich glaube tatsächlich mehr, dass es ein Zeichen an die CSU war, ein Protestzeichen, jetzt keine Wahl der AfD, sondern tatsächlich ein Signal, dass man einfach mit der Politik nicht zufrieden ist. Und ich glaube, dass es dann auch im nächsten Jahr bei der Landtagswahl die Voraussetzungen möglicherweise schon wieder anders werden, weil sozusagen die Frage ist, ob viele der Wähler, die jetzt die AfD gewählt haben, tatsächlich sozusagen der CSU nachhaltig möglicherweise das Regierungshandeln unmöglich machen wollen. Und das glaube ich eigentlich nicht.
Einige dieser Wähler haben ja durchaus ihren Protest in Worte gefasst, auch an den Wahlkampfständen. Wir haben das aus Oberbayern gehört, aus der Nachbarregion von Ihnen am Anfang der Sendung. Da hat einer gesagt, unter Strauß hätte die CSU eine andere Politik gemacht. Die CSU hat sich verändert. Sie hat unser Vertrauen verloren. Was müsste die CSU denn unternehmen von jetzt bis zur Landtagswahl, damit sie sozusagen da wieder anknüpfen kann, wo sie jahrzehntelang gewesen ist?
Ja, das ist wahrscheinlich die Frage aller Fragen. Ich denke, dass es zweierlei sein muss. Zum einen muss natürlich auf der inhaltlichen Ebene genau das passieren, was viele Leute jetzt der CSU oder der Union insgesamt ankreiden, also speziell der CSU und im Falle Seehofers natürlich die Wechselhaftigkeit der Partei vorgeworfen wird. Also dieses rote Linien ziehen und dann wieder diese Linien doch wieder sozusagen vorbeiziehen lassen oder überschreiten. Also das muss anders werden. Das ist natürlich die Problematik jetzt speziell bei den Koalitionsverhandlungen. Der Professor Niedermayer hat das ja auch geschildert. Auch das wird schwierig einfach werden, weil ja auch die faktischen Bewegungsmöglichkeiten nicht so groß sind. Und das andere ist, sozusagen mehr auf der psychologischen Ebene, tatsächlich auch ein Signal zu senden. Und das ist ja auch das Gefährliche letztendlich auch für Horst Seehofer. Denn Signale sind ja häufig auch mit personellen Wechseln verbunden. Und das ist das, was wir in den nächsten Tagen natürlich gespannt beobachten werden, wie die Lawine, die da jetzt in Gang kommt, ob die sozusagen ausläuft oder ob die jemanden unter sich begräbt.
Die CSU hat ja Konkurrenz bekommen, nicht nur von der AfD, auch von der FDP oder auch von den Freien Wählern. Das sind ja alles Parteien, die so um das mehr oder weniger gleiche bürgerlich-konservative, zum Teil dann eben auch rechte Milieu werben. Könnte das aber vielleicht Bayern mal ganz gut tun, dass es neben der CSU auch noch andere gibt, dass die sich vielleicht auch Verbündete suchen muss, wenn sie sich zum Beispiel gegen die AfD positionieren will?
Ja, sicherlich. Also das gehört ja zu der Demokratie, dass man auch Koalitionen schmiedet. Das war auch in Bayern schon der Fall. Aber das kann natürlich, also das ist nicht der Anspruch der CSU natürlich. Die wird versuchen, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Ich glaube allerdings nicht, dass das Da glaube ich allerdings tatsächlich nicht, dass das gelingen wird. Es wird also wahrscheinlich auf eine Koalitionsregierung hinauslaufen. Und das ist sicherlich nicht zum Schaden, wenn man verschiedene Positionen dann vereinen muss. Wobei, ein Nachsatz dazu, was man nicht vergessen darf bei der CSU, die CSU ist sozusagen im Sinne des Wortes ja eine Volkspartei, in der es auch verschiedene Bewegungen gibt. Das heißt, das, was woanders sozusagen verschiedene Parteien unter sich ausgemacht haben, passiert in der CSU häufig innerhalb der Partei, also die verschiedenen Strömungen, die gegeneinander konkurrieren und sich dann einig werden müssen.
Das heißt, da könnte sich dann eine bestimmte Strömung gegen eine andere durchsetzen. Wen sehen Sie denn da am längeren Hebel?
Ja, das ist jetzt im Grunde genau das, was passiert. Im Moment gibt es ja zwei personelle Strömungen. Diejenigen, die sagen, nein, wir brauchen Horst Seehofer weiterhin, wir brauchen einen starken Spitzenkandidaten, der jetzt auch in Berlin verhandelt. Und die andere Strömung, die sagt, nein, der Seehofer hat das Signal oder die Tragweite dieses Protests gar nicht verstanden. Wir müssen den Leuten auch personell signalisieren, da gibt es einen Wechsel und deswegen muss jetzt auch ein neues Gesicht an die Spitze. Und welche dieser Strömungen sich durchsetzen wird, wage ich tatsächlich nicht zu sagen, aber das ist natürlich brandgefährlich jetzt für Horst Seehofer im Moment.
Martin Wanninger, stellvertretender Chefredakteur der Passauer Neuen Presse. Haben Sie vielen Dank. Angstbeißer aus Bayern, die CSU in Panik. Das war der Tag in HR2 Kultur. Wir werden weiter beobachten, ob es der CSU gelingt, aus ihren Angstzuständen herauszukommen und ob sie dann vielleicht andere dafür in andere Angstzustände stürzen wird. Mein Name ist Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.